Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Das sind die Wellen in Beirut, der libanesischen Hauptstadt am Mittelmeer. Und wer dort wohnt oder als Tourist da ist, der sollte doch eigentlich auch in der Lage sein, mal zum Meer zu gehen und dort zu spazieren. Aber so einfach ist das nicht. Fast alle Strandabschnitte wurden schon privatisiert. Investoren beherrschen die Stadt. Aber einige Bewohner wollen sie zurückerobern und über diesen Kampf um öffentlichen Raum und auch um bezahlbaren Wohnraum, der in vielen Metropolen weltweit derzeit geführt wird, über diesen Kampf wollen wir heute mehr erfahren in der Weltzeit. Ich bin André Zanto und Julian Neumann war am Wasser unterwegs und hat mit einem der letzten Fischer gesprochen.
Hier waren mal Restaurants, Cafés. Jetzt ist hier nichts mehr. Jetzt ist alles dem Erdboden gleichgemacht. Früher haben die Leute eine Bootstour auf dem Meer gemacht, Fisch von uns gekauft. Jetzt kommen nur noch wenige Leute, fast keiner mehr.
Der Fischer Ahmad Fawaz redet schnell. Dabei hat er Zeit. Der kleine Mann im blauen Hemd wartet auf Kundschaft. Seit 20 Jahren arbeitet er hier in Beiruts Hafenbucht. Und nie war so wenig los wie jetzt. Dabei hätten Besucher noch immer viel zu sehen. Zum Beispiel die Taubenfelsen von Nam. Zwei große Steinbrocken, die aus dem Mittelmeer ragen und das Wahrzeichen der libanesischen Hauptstadt sind. Früher kamen viele Menschen an diesen bekannten Platz. Doch die Stadtverwaltung habe die Infrastruktur der Fischer und ihrer Cafés kaputt gemacht, sagt Ahmad Fawaz.
Sie haben uns versprochen, den Hafen herzurichten. 2012 dachten wir, sie machen den Strand schön und bauen Strandkabinen. Aber sie haben alles zerstört.
Konkret heißt das, die Stadtverwaltung hat die steinige Küste am Fischerhafen, genannt Dalje, durch einen Zaun abgesperrt. Nur durch eine Lücke können Spaziergänger noch zum Wasser, aber auch die soll geschlossen werden. Privatinvestoren wollen die Dalje und den Fischerhafen zubauen. Das Nachsehen hat die Öffentlichkeit. Sie hätte dann nur noch einen einzigen zugänglichen Naturstrand in ganz Beirut. Und auch der ist von Bebauung bedroht. Die Uferpromenade, immerhin fast 5 Kilometer, ist komplett in der Hand von privaten Ressorts und Hotels. In Dalje ist Ahmad Fawaz einer der letzten Fischer, der hier mit seinem Boot rausfährt.
Früher gehörte der Hafen ungefähr 100 Fischern. Dann hat Rafik Hariri einen Teil davon gekauft. Er hat die Cafés dort entfernt, sie geschlossen, nachdem er sie von jedem einzelnen Cafébesitzer gekauft hatte, für 500.000 US-Dollar.
Heute liegt an der Küste ein Haufen aufgetürmter Schutt. Das waren einst die Kioske, Cafés und Fischerhäuser. Die Räumung war für die Fischer ein Schock. Dabei bahnte sie sich lange an. Sie ist ein letzter Akt in der Geschichte des neoliberalen Wiederaufbaus Beiruts nach dem Bürgerkrieg in den 70er und 80er Jahren. 1994 startete Bauunternehmer, Millionär und Ministerpräsident Rafik Hariri den Wiederaufbau Beiruts. Er hatte eine Vision. Beirut sollte Hauptstadt mit Weltklasse werden. Hariri gründete ein Unternehmen namens Solidär, kaufte massenweise Grundstücke und startete den Bau einer auf Hochglanz polierten Innenstadt. Bis zum Anschlag. Rafik Hariri fuhr am 14. Februar 2005 mit seinem Fahrzeugkonvoi auf der Küstenstraße von Beirut, als eine Bombe explodierte. Er und 22 weitere Menschen starben. Sein neoliberaler Baukapitalismus lebte weiter. Bis heute agiert die Stadt in diesem Geiste. Auch die Wohnungspolitik im Libanon ist geprägt von neoliberalen Ideen.
Es war ein großes, altmodisches Haus mit einer 3,5 Meter hohen Decke und maßgeschneiderten Bodenfliesen in bunten Farben, grün und gelb und weiß. Jeder Raum hatte sein eigenes Design, keiner glich dem anderen. Und es hatte diesen typischen Rundbogen am Eingang. Doch dann mussten sie es mit Säulen stützen, denn das Haus war kurz davor einzustürzen.
Nada Dalal schwärmt von dem über 100 Jahre alten Haus, in dem sie früher wohnte. Das Haus stand in Tariq el-Jdide, einem Viertel im Süden Beiruts.
I was born here. And my father was born here.
Ich wurde hier geboren und mein Vater wurde hier geboren. Ich habe hier geheiratet und meine drei Kinder bekommen. Ich bin hier aufgewachsen, in diesem Stadtteil.
Doch dann musste sie das Haus verlassen. Der Grund, anstatt das Haus zu renovieren, verkaufte der Besitzer an einen Investor und die Mieterin Nada Dalal musste raus.
I rented it. It wasn't mine, actually.
Es war nicht mein eigenes Haus. Ich hatte es gemietet und knapp 20 Jahre dort gelebt. Dann hat es jemand gekauft und abgerissen. Jetzt steht dort ein Gebäude mit, ich glaube, 15 Etagen. Zu meiner Zeit waren es noch 2 Etagen.
I was living in a 2-story building.
Wie Nada Dalal geht es derzeit vielen in der libanesischen Hauptstadt. Immer mehr Luxustürme aus Beton und Glas schießen in die Höhe, weil Vermieter ihr Land an Immobilienfirmen verkaufen. Die lassen dann die Wohnungen räumen, bauen neue Häuser und treiben so auch die Mietpreise in die Höhe. Die Hintergründe der Verdrängung alteingesessener Mieter in Beirut studiert Nadine Bektas. Sie ist Stadtforscherin und arbeitet für das Kollektiv Public Works. Über ihre Ergebnisse berichtet sie regelmäßig auch auf Bürgerversammlungen, heute im Stadtteil Tariq el-Jdide. Sie steht vor einer Karte, darauf sind 27 Häuser des Viertels eingefärbt, die kürzlich geräumt wurden. 62 Familien wurden vertrieben, weitere 89 sollen noch folgen. Mit den verbliebenen Nachbarn, die heute gekommen sind, will Stadtforscherin Bektas über die Zwangsräumungen diskutieren.
We know that in the city mostly people get to housing through rents.
In der Stadt wohnen die meisten Leute zur Miete, aber in Beirut gibt es keine ordentliche Mietpreispolitik. Wir haben herausgefunden, dass in diesem Umfeld viele Räumungen passieren. Die alten Mieter rauszubekommen ist ein Mittel, um die Nachbarschaft, das Land und die Gebäude aufzuwerten.
Ohne Mietpreispolitik wird die Miete in der libanesischen Hauptstadt immer teurer. Dabei gab es in Beirut mal eine Mietobergrenze, die der Staat in den 1940er Jahren durchgesetzt hat. Doch die neoliberale Politik der Nachkriegsjahre erlaubte es nicht, dass der Staat sich in den Mietmarkt einmischt. 1992 wurde deshalb ein neues Gesetz erlassen. In allen neuen Mietverträgen durften die Vermieter den Preis der Wohnung selbst bestimmen. Die Mietverträge, die vorher geschlossen wurden, blieben jedoch erhalten. Alteingesessene Beirutis konnten so günstig wohnen. Ihr Mietpreis blieb eingefroren. Bis in die 2000er Jahre zahlten einige von ihnen so nur knapp 700 US-Dollar für ihre Wohnungen. Wohlgemerkt 700 Dollar pro Jahr.
Es war sehr hart für die Mieter, diese Mietverträge zu kündigen, eben weil es keine Wohnungspolitik gibt. Was macht man mit diesen Leuten? Man fing an, sie als Leute zu sehen, die mit Privilegien in dieser Stadt wohnen, also quasi illegitime Bürger, mit denen man nichts anzufangen wusste und für die man sich dann neue Regelungen ausdachte, um sie aus ihren Häusern zu vertreiben und die Mietverträge aufzuheben.
Die Vermieter organisierten in dieser Zeit Proteste und forderten, wie sie sagten, marktübliche Mieten, erklärt Stadtforscherin Nadine Bektas. 2014 gab die Stadtverwaltung nach. Sie kippte die alte Mietpreisbremse aus den 1940er Jahren mit gravierenden Folgen für die Altmieter. Sie sahen sich nun den neuen Preisen ausgesetzt, die weit über dem lagen, was in Beirut mit normalen Gehältern bezahlbar ist.
Das ist Verdrängung. Viele Leute können diesen Marktwert nicht bezahlen. Wenn jemand 100 Dollar im Monat bezahlt, müsste er jetzt 2000 Dollar im Monat bezahlen. Die Mietpreise hätten neu berechnet werden können, aber das ist nicht das, was politische Entscheider, Immobilienfirmen oder Bauträger möchten. Der einzige Weg, in dieser Stadt Geld zu machen, ist durch den An- und Verkauf von Immobilien.
Einer, der genau das tut, ist Marc Giara, ein Bauträger, der Häuser abreißt, neue baut und seit kurzem auch in der Lokalpolitik mitmischt. Und da sieht er sich als Aktivist. Mehr verrät er in seiner Wohnung im Stadtteil Ashrafieh.
I'm Marc Giara, I am real estate developer. I've been an activist for some time. Last year we ran with Beirut Medinati the municipal elections in Beirut.
Beirut Medinati, Beirut meine Stadt, ist die erste säkulare Partei Beiruts. 2016 gegründet, aus dem Frust über die stinkenden Müllberge in der Stadt, die regelmäßigen Stromausfälle und die Immobiliengeschäfte der Politiker, trat die Partei 2016 erstmals bei den Kommunalwahlen gegen die etablierten Parteien an.
Ich möchte Grünflächen, Theater, Büchereien, Schulen, öffentlichen Nahverkehr. Beirut ist meine Stadt.
Beirut Kragse.
Beirut Medinte.
Die Partei bekam 40% der Stimmen bei der Kommunalwahl in Beirut, aber das reichte für keinen einzigen Sitz im Stadtrat. Es zählte das Mehrheitswahlrecht. Alle Sitze gingen an die Wahlliste mit den meisten Stimmen. Trotzdem war es ein riesiger Achtungserfolg für Beirut Medinati und auch für Marc Giara, der mit seinem Job eigentlich nicht gern gesehen ist bei der Lokalpartei.
Usually in Beirut Medinati, the real estate developer is the enemy.
Für Beirut Medinati sind Bauträger normalerweise der Feind, denn das sind Leute, die die Stadt ruinieren, die alte Häuser zerstören, um Wolkenkratzer zu bauen und so weiter.
Demolish old houses to build skyscrapers and so on.
Auch Giara reißt Häuser ab, um neu zu bauen. Wie kommt jemand wie er zur sozialen Bewegung für Mietgerechtigkeit? Er kommt zu ihr, weil die Gesetzgebung ihn zwingt, hoch zu bauen. Nur dann rentiert es sich für ihn als Bauträger. Und das kritisiert er.
You cannot buy an old house to renovate it.
Du kannst kein altes Haus kaufen und renovieren. Es rentiert sich wirtschaftlich nicht. Das alte Haus hat beispielsweise 3-4 Stockwerke. Weil sich das Baurecht so oft geändert hat, darf man jetzt auf demselben Stück Land 10 Etagen bauen. Der Landbesitzer verkauft dir den Wert des Grundstücks mit dem Recht, diese 10 Etagen zu bauen. Wenn du also das Haus nicht zerstörst und nur die 3-4 Etagen renovierst, verlierst du Geld. Es ist die Aufgabe des Gesetzgebers, die Gesetze anzupassen.
They have to review the law.
Konkret schlägt Giara vor, den Wert des Grundstücks nicht nach dem imaginären Recht in die Höhe bauen zu können, zu berechnen.
It's not a cut in my own leg, no. Because
ich schneide mir dabei nicht ins eigene Fleisch. Wenn ich als Bauträger Land kaufe, auf dem ich nur 4 Stockwerke bauen kann und dann auch der Preis für das Land dementsprechend angeglichen ist, dann investiere ich in 4 Stockwerke. Die Gewinnspanne bleibt also gleich, sie ändert sich nicht. Die Leute, die darunter am meisten leiden würden, wären die Landbesitzer. Denn der Wert ihres Grundstücks würde sich verringern, würden wir das Recht zu bauen einschränken.
Hinter der Skyline von Luxus-Apartments findet sich ein kleiner Ruhepol im hektischen Beirut. Das Hupen der Autos verschwindet hinter zirpenden Grillen, Katzen streuen umher. Dies ist kein öffentlicher Park, sondern der Campus der American University Beirut. In dem Gebäude für Architektur hat Mona Fawaz ihr Büro. Die Professorin hat 2014 ein ganzes Studienprogramm gestartet, das sich mit sozialer Gerechtigkeit in der Stadt beschäftigt.
It's very simple. Right now we encourage people to speculate.
Es ist ganz einfach. Im Moment ermutigen wir Leute dazu, zu spekulieren. Wir besteuern Landspekulation nicht. Wir ermutigen ausländische Investoren, in unser Land zu kommen und all ihr Geld hier zu investieren. Fangt hier an. Seht ein, dass das Land einen sozialen Wert hat. Übersetzt das in ein Steuersystem. Führt Mechanismen wie Stiftungen ein, die es möglich machen, Grundstücke vom Markt zu nehmen und sie gemeinnützig zu machen. Es ist alles möglich, es braucht nur politischen Willen.
Kann die Zivilgesellschaft im Libanon den politischen Willen erzwingen? Im Fall der steinigen Dalieküste könnten Aktivisten und Fischer demnächst einen Etappensieg vor Gericht erringen.
What was interesting in the case of Dalie is that the legal counsel.
Interessant an der Dalie-Küste ist, dass in dem juristischen Verfahren nun der Rechtsbeistand zu einer ähnlichen Einschätzung gekommen ist wie die Beschützer der Küste. Dort könnten wir bald einen Präzedenzfall haben, in dem ein Gericht den Schutz der Küste befürwortet.
Where a legal decision endorses the protection of the coast.
2014 veröffentlichten Stadtforscherinnen und Aktivisten die bis dahin geheimen Bebauungspläne. Der bekannte Architekt Rem Koolhaas sollte ein großes Projekt auf dem Naturstrand entwerfen. Nachdem Aktivistinnen einen offenen Brief schrieben, ruderte Koolhaas zurück und antwortete:
Seitdem wir involviert wurden, hat unsere Recherche uns nur mehr davon überzeugt, dass der Ort einzigartig und wichtig ist als öffentlicher Platz an der Küste Beiruts. Ich betone, dass es zu diesem Zeitpunkt de facto kein Projekt gibt, nur eine Serie von ersten Auskundschaftungen.
Die Aktivistinnen haben es geschafft, den renommierten Architekt zu überzeugen, dass öffentlich zugängliche Plätze wichtiger sind als Luxusbebauung. Doch im Kampf um kollektiven Raum in Beirut müssen sie ihre Politiker überzeugen, auch im Hinblick auf die anstehenden Parlamentswahlen im Mai. Professorin Mona Fawaz blickt positiv in die Zukunft.
Wir sehen Stadtbewohner, die die Geschichte der Küste erforschen, legale Dokumente aus den Archiven kramen und Klagen einreichen, um die Bebauung der Küste zu stoppen. Wir haben eine fantastische Zivilgesellschaft und Gruppen, die sich für das Gemeinwohl einsetzen, die wirklich an einen Wandel glauben. Und das gibt Hoffnung. Das ist sehr aufregend, denn ich fühle, dass wir nicht alleine kämpfen.
Professorin Mona Fawaz hat Hoffnung, was den öffentlichen Zugang zum Mittelmeer und zu bezahlbaren Wohnungen in Beirut angeht. Getroffen hat sie in der libanesischen Hauptstadt Julia Neumann für die Weltzeit. Und noch ein wenig wollen wir dem Mittelmeer lauschen und dann gehen wir wieder ans Land, und zwar aufs russische Land. Am Sonntag sind Präsidentschaftswahlen in Russland und was sagt die Landbevölkerung? Wie hat sich ihre Situation in den vergangenen Jahren entwickelt? Viele sind auf jeden Fall abgewandert in die größeren Städte. Moskau ist mittlerweile auf mehr als 12 Millionen Menschen angewachsen. Auch da kennt man Verdrängung von alteingesessenen Bewohnern und verantwortlich für diese Flucht in die großen Städte ist eben auch die Schwäche der Provinz. Dort war Sabine Adler unterwegs, lange Jahre unsere Russland-Korrespondentin hier im Sender. Erstmal schönen guten Tag und gleich die Frage, waren die ländlichen Regionen vor 15 Jahren ähnlich betroffen schon von Abwanderung?
Auf jeden Fall, die waren auch unglaublich abgehängt. Es gab immer eine große Diskrepanz. Allerdings muss man sagen, die Metropolen, die haben sich entwickelt. Da sind auch neue dazugekommen, zum Beispiel Jekaterinburg hat auch einen großen Entwicklungsschub genommen. Umgekehrt ist es so, auf dem Land ist die Abwanderung weiter fortgeschritten. Und Sie haben es angesprochen, diese Sättigung zum Beispiel von Moskau, die ist erreicht. Also es ist jetzt nicht mehr möglich, dass diese Landflucht einfach weiter in Richtung Moskau stattfindet, sondern Leute zum Beispiel aus dem Moskauer Umland wandern jetzt immer weiter ab in ganz andere Regionen. Und was wir auch erlebt haben nach der Präsidentschaftswahl 2012, aus der großen Enttäuschung über diese gefälschte Wahl, sind unglaublich viele, vor allem junge Leute, ins Ausland gegangen.
Jetzt waren Sie in Rязань, ein paar hundert Kilometer von Moskau entfernt. Wie waren dort Ihre Eindrücke?
In Rязань ist genau das passiert, was in vielen anderen kleineren Orten nicht weit von Moskau geschehen ist, nämlich dass an den Orten quasi die Entwicklung vorbeigeht. Wenn man sich durch Rязань bewegt, dann sieht man, ja, es gibt zum Beispiel eine Fußgängerzone, das ist etwas Neues, das findet man auch ganz schick jetzt in Russland. Das hat damit zu tun, dass Rязань anstrebt, zum sogenannten Goldenen Ring zu gehören. Das ist eine Touristenattraktion für das Ausland, also für vor allem ausländische Touristen, die diese Kreml-Orte, also mit den hübschen goldenen Kuppeln, besuchen sollen. Das ist auch ansehenswert und ansonsten ist in der Stadt an Investitionen kaum irgendetwas zu sehen. Das sieht man zum Beispiel an der völlig veralteten Verkehrsstruktur, an wahnsinnig schlechten Straßen, an uralten Bussen. Da ist also überhaupt nichts irgendwie an Modernisierung hineingeflossen. Das ist so der allererste Eindruck. Und wenn man dann zum Beispiel, was sich getan hat, in ein Krankenhaus geht, dann wird es richtig kriminell.
Sie haben dort mit Journalisten gesprochen, die investigativ dort eben in diesem Gesundheitsbereich recherchieren. Was haben Sie da erfahren?
Diese Journalisten haben gesagt, das Gesundheitswesen ist quasi das Hauptthema. Das ist, da ist der Investitionsstau am allergrößten und zwar zu sehen an einer nicht erfolgten Modernisierung zum Beispiel von Krankenhäusern. Und vielleicht hören wir einfach mal an, was mir mein Gesprächspartner Konstantin Smirnov gesagt hat, der eben genau solche Skandale im Gesundheitswesen selbst immer wieder zum Thema macht.
Jemand starb, weil der Rettungsdienst nicht kam oder zu lange unterwegs war. Auf der einen Seite gibt es tatsächlich die einen oder anderen neuen Apparate in den Krankenhäusern. Doch das Grundübel sind die niedrigen Gehälter der Ärzte. Sie bekommen 25.000 Rubel im Monat, umgerechnet 360 Euro. Das ist weniger als ein Taxifahrer.
Das heißt für mich dann wahrscheinlich in der Konsequenz, wenn ich jetzt der Arzt wäre, ich würde weggehen.
Genau das ist der Fall. Und Konstantin Smirnov erzählt mal, was die Ärzte sich da einfallen lassen.
Sie übernehmen in Moskau Notdienste im Rettungswagen. Das wird dort gut bezahlt. Als Folge ihrer Sonderschichten dort fehlen sie hier in Riesan. Deswegen sind unsere Notdienste eine einzige Katastrophe. Es gibt kaum Personal und die Ärzte, die hier Dienst tun, arbeiten bis zu 30 Stunden am Stück.
Also das ist eine absolute Notlösung, die voll zulasten der Provinz geht. Das muss man ganz klar sehen und die auf der anderen Seite aber auch nur möglich ist, weil eben Moskau ganz gut zu erreichen ist. In 3 Stunden mit dem Zug ist man da. Was diese entsetzliche Unterfinanzierung des Gesundheitswesens noch zur Folge hat, ist, dass man von der eigentlich staatlichen finanzierten Gesundheitsvorsorge und medizinischen Betreuung überhaupt nicht mehr reden kann. Und Konstantin Smirnov erklärt, dass es da zu einem regelrechten Wildwuchs gekommen ist.
Genau genommen ist Medizin nicht mehr kostenlos. Überall wird gezahlt, völlig illegal, aber ohne jede Regel. Fast jeder Arzt nimmt zusätzlich Geld. Wie zu Sowjetzeiten im Kaukasus, wo die Patienten ihrem Chirurgen aus Dankbarkeit Geschenke oder Geld gegeben haben, das geschieht jetzt überall.
So der Journalist Konstantin Smirnov. Ja, und in diesen ländlichen Regionen ist offenbar, so haben wir es jetzt gehört, wenig passiert, nicht nur im Gesundheitsbereich. Die Menschen, dass die sich dann da abgehängt fühlen, das kann man verstehen, wählen aber trotzdem wahrscheinlich am Sonntag dann Putin, richtig?
Das werden die meisten auch in Riesan zum Beispiel, wenn wir jetzt mal in diesem Ort bleiben, tun und überhaupt in Russland. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass Putin seit seinem Amtsantritt schon als Ministerpräsident 1999 die ganze Zeit dafür gesorgt hat, dass Opposition sich überhaupt nicht entwickeln kann. Das heißt, wenn man jetzt sagt, es gibt ja keinen Oppositionskandidaten, dann gibt es ihn nicht, weil die Opposition so schwach ist, sondern weil sich die Opposition nicht entwickeln kann und niemanden hervorbringen kann. Wir denken an den Mord an Boris Nemtsov, beziehungsweise eben auch an das Verbot für den Korruptionsjäger Alexei Nawalny, der nicht antreten kann. Die Menschen müssen sich wirklich sehr, sehr mit Politik befassen, selbst recherchieren, weil es keine freie Presse gibt, und im Internet herausfinden, wie es wirklich um das System Putin bestellt ist. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, es gibt eine massive Werbung für Putin. Der Amtsinhaber hat es überall immer leichter als Neukandidaten. Und was man jetzt gerade bei dieser Wahl wiedersehen kann, ist, dass es eine sogenannte Verwendung der Ressourcen gibt. Das heißt also, die Administrationen, ganz gleich auf welchem Niveau, ob auf lokal, regional oder zentral, machen Wahlwerbung für Putin. Und selbst die zentrale Wahlkommission entblödet sich nicht, für den Amtsinhaber als künftigen Kandidaten aufzutreten.
Und der Amtsinhaber hat ja gesagt, dass er im Gesundheitsbereich auch etwas tun will. Noch größere Ausgaben sollen ja getätigt werden, offenbar im Rüstungsbereich. Wie passt das zusammen mit den Problemen, die es eben in den ländlichen Regionen Russlands gibt?
Also auf der einen Seite ist es so, dass die Menschen das durchaus gutheißen, dass die Armee wieder besser finanziert wird, dass man wieder wer ist auf der Weltbühne. Das wird in dem nationalstolzen Russland durchaus gutiert. Und in Riesan, da gibt es ein großes Rüstungswerk, verstehen die Leute allerdings überhaupt nicht, wie das zusammenpassen soll, dass zum Beispiel Putin von neuen Atomwaffen und von ungeahnten Reichweiten spricht und ihr Werk, das ist ein Raketenausrüstungswerk, nun ausgerechnet von Massenentlassungen nach der Präsidentschaftswahl bedroht sein soll. Von den 7.000 Mitarbeitern soll es dort also massive Entlassungen geben und man kriegt das eigentlich nicht so richtig zusammen. Aber man kann wirklich sagen, unterm Strich, die eigentliche Modernisierung, die hat im Rüstungsbereich stattgefunden, ganz klar. Die flächendeckende Infrastruktur in Russland hinkt meilenweit und Jahrzehnte hinterher.
Sagt Sabine Adler, das sind die Eindrücke, die sie gewonnen hat in der russischen Provinz. Sie war in Riesan. Und mehr zur Präsidentschaftswahl in Russland hören Sie auch am Donnerstag hier im Podcast der Weltzeit. Ich bin André Zanto, sage danke fürs Zuhören.